herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig. Wir sprechen heute über ein Thema, das fast alle Mütter dieser Welt beschäftigt: Schuldgefühle in der Mutterschaft. Und ich habe hier einen absoluten Herzensmenschen. Ich durfte schon mal mit ihr eine Podcast-Folge aufnehmen und freue mich so sehr, Frieda, dass du heute da bist, denn du hast ein Buch zu diesem Thema geschrieben, zum Thema Schuldgefühle. Da geht es auch um das Thema Mom-Life-Balance, so ist der Titel des Buchs. Und ja, du hast so offen und so herzlich und auch in so vielen Bereichen so humorvoll über dieses Thema gesprochen. Hinten drauf steht so eine Rezension, die ich so passend finde. Da steht, dieses Buch ist die witzigste Therapie für alle selbstzweifelnden Eltern und gleichzeitig so unglaublich heilsam, dass es eigentlich von der Krankenkasse bezahlt werden müsste. Genau, und ich finde, das ist wirklich so treffend, weil ich lag in Griechenland auf meiner Liege und habe dein Buch verschlungen und dachte mir wirklich, es ist so herzerwärmend, einfach mal so ehrlich und so klare Worte zu hören und so viel Empathie durch ein Buch zu bekommen. Also vielen Dank dafür, Frieda. Herzlich willkommen, dass du da bist. Freut mich riesig und vielleicht stellst du dich am besten mal ausführlich vor.
Ah, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, wieder mit dir ein Gespräch zu führen. Wir meinten es gerade schon im Vorgespräch. Wir sind schon richtig eingegroovt. Macht immer wieder Bock mit dir. Ich muss erstmal den Disclaimer aussprechen. Ich sitze hier auf der Couch ein bisschen eingemummelt und bin ein bisschen nasal, weil, na klar, erkältet, habe mich bei meiner Tochter durch irgendeinen Titerkeim wieder angesteckt. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich manchmal so ein bisschen ins Mikrofon räuspere. Ich bin Frieda, ich bin Autorin, Comedian, ich mache Content auf Instagram, ganz viel übers Elterndasein, aber auch über so, ich nenne es mal Ehethemen, Generationsthemen, im weitesten Sinne Frauenthemen vielleicht auch, keine Ahnung, aber so ganz eingrenzen möchte ich das nicht. Und ich mache auch Podcast-Projekte, unter anderem haben wir ja eine Podcast-Episode für Rossmann Babywelt aufgenommen, die war auch super toll, ich habe so viel von dir gelernt, ey, das war so krass, ich habe so viel da rausgenommen, deswegen freue ich mich heute hier zu sein und zu einem anderen Thema mit dir zu sprechen, nämlich ja, Schuldgefühle in der Mutterschaft.
Mich würde total interessieren, ob du dieses Thema Schuldgefühle in deiner Mutterschaft hauptsächlich dann nach deiner Geburt und nach dem, was du so erlebt hast, gespürt hast, hat sich das wieder so ein bisschen gelegt. Vielleicht magst du mir da mal so einen Einblick geben, weil in deinem Buch geht es ja vor allem auch darum, dass du darüber schreibst, wie das dann ist. Du denkst, nachdem schon die Geburt schwierig war oder vielleicht auch die Schwangerschaft herausfordernd war, da sprichst du ganz offen drüber, hat man vielleicht dann den Eindruck, wenigstens dann, wenn das Kind da ist, ist doch wenigstens alles gut. Ja, und dann haben dich da ja diese Schuldgefühle so eingeholt.
Genau, also das sind allerdings fast ein bisschen zwei verschiedene Paar Ausprägungen der Schuldgefühle, die mich begleitet haben. Die eine Sache war, und das waren die, wie soll ich sagen, schwerwiegenderen Schuldgefühle, die nach der traumatischen Geburt entstanden sind. Also meine Tochter musste per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht werden, weil ich einen Plazentaabriss hatte aufgrund einer unentdeckten Präeklampsie. Und Schuldgefühle haben sich dann eingestellt nach diesem traumatischen Geburtserlebnis im Zusammenhang mit der Geburt, weil ich mir häufig versucht habe, weil ich mir häufig die Schuld gegeben habe dafür, weil ich dachte, ich hätte auf meinen Körper nicht gehört, beziehungsweise mein Körper hätte versagt. Also das im Groben. Später habe ich eine Traumatherapie gemacht und dadurch auch gelernt in dieser Verhaltenstherapie, dass ich mir deswegen Schuldgefühle gegeben habe, um eine Art Kontrolle wieder zurückzuerlangen. Ich habe versucht, eine Kausalitätskette aufzubauen, weil ich nicht auf meinen Körper gehört habe, ist das passiert. Weil ich Schwierigkeiten hatte, letztlich diesen totalen Kontrollverlust, der in dieser Nacht passiert ist, irgendwie zu akzeptieren. Denn für mich tatsächlich ist nichts schwerer als Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist aber etwas, was ein relativ häufiges Phänomen ist.
Ich bin auch in dem Team, Frieda, Kontrollverlust. Also Kontrollverlust, ich kenne ganz viele Frauen.
Ganz viele Frauen und auch ganz viele Frauen, die eben traumatische Geburtserlebnisse hatten aufgrund von unterschiedlichsten Dingen. Es muss ja nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung gewesen sein, sondern auch andere Dinge können ja schwerst traumatisch sein und eben das Gefühl von dem Kontrollverlust auslösen. Viele begegnen dann damit eben mit diesen Schuldzuweisungen auf sich selber, was natürlich höchst toxisch ist, weil es einen früher oder später einholt und weil es auch sehr schwer ist, diese Last zu tragen. Aber es ist eben ein recht verbreitetes Phänomen. Das ist das eine. Und das, um deine Frage zu beantworten, konnte ich mittlerweile integrieren. Ich konnte es verarbeiten. Ich habe eben diese ungesunde Kausalitätskette auflösen können, weil ich verstanden habe und auch ein bisschen in die Akzeptanz gehen konnte, dass in dieser Nacht, egal wie ich meinen Körper zuvor behandelt habe, ob ich viel gearbeitet habe oder wenig gearbeitet habe, egal ob ich mich ausgeruht hätte oder nicht, es wäre so oder so passiert. Dafür kann niemand was. Dafür gibt es keine faire Erklärung und es gibt auch keine kausale Erklärung. Und das zu akzeptieren war nicht leicht, aber es hat geholfen, um mir selber diese Schuld eben nicht mehr zuzuweisen. Generell gibt es aber natürlich auch noch, und darüber spreche ich auch viel in dem Buch, das Phänomen von Mom Guilt oder auch Parent Guilt, weil ich glaube, das können Väter ebenso empfinden. Und das sind dann auch, ich sage mal, kleinere Schuldgefühlsmomente im Alltag, wo man sich als unzulänglich oder nicht ausreichend gut genug als Elternteil hält. Ich glaube, das kennen fast alle Eltern. Also es ist profan, die Tütensuppe oder die Fertigpizza und mal nicht die frische Kost, sondern irgendwie verarbeitete Lebensmittel, weil man selber überreizt ist, schimpft man sein Kind vielleicht mal an, dass es jetzt endlich die Jacke anziehen soll und stellt dann eigentlich fest, dass das jetzt ganz und gar nicht den erzieherischen Methoden entspricht, die man sich so selber vorgenommen hat. Oder man steht vergleichend auf dem Spielplatz und stellt fest, das andere Kind ist motorisch viel stärker und fragt sich selber, fördere ich mein Kind ausreichend, beschäftige ich mich ausreichend mit den Können oder den Talenten und so weiter und so fort. Es sind immer diese kleinen Teufelchen, die irgendwie im Hinterkopf aufpoppen und sagen, du bist nicht ausreichend gut genug als Eltern.
Es reicht einfach nie, so egal wie viel man macht. Und das finde ich ja auch in der Elternschaft so Wahnsinn. Kinder bringen ja auch so viel mit und gefühlt kann man ja auch also so viel machen. Ja, also es ist auch gerade, wenn man dann bei Instagram unterwegs ist und vielleicht auch die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche sieht, ja, die man fördern könnte. Und es kann ja auch einfach einen wahnsinnigen Druck ausüben. Und was du gerade auch angesprochen hast, dieses Thema mit den Schuldgefühlen, ich würde da gerne noch mal tiefer reingehen, denn spannend ist ja auch, woher kommt es eigentlich, dass auch gerade so in unserer Generation, weil ich finde schon, dass es in unserer Generation sehr verbreitet ist, vielleicht sogar verbreiteter als davor, so extrem ist. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass viele Kinder in ihrer Kindheit schon sehr früh die Verantwortung für die Gefühle ihrer Eltern übernommen haben. Das ist jetzt eine Generation, so eine funktionierende Generation. Und es ist ja auch in den Generationen davor so gewesen, dass Eltern oft die Kinder schon sehr früh in diesen Funktionieren-Modus gedrückt haben.
Ja, weil das also in Familie, aber wie meinst du das, in der jetzigen Generation oder vorher
bei auch davor, unseren Eltern? Davor, genau, hauptsächlich, jetzt sind wir ja reflektierter, jetzt wissen wir, dass wir es unseren Kindern so nicht mehr geben, ja, also dass wir die Verantwortung nicht an die Kinder abgeben. Das ist was, was viele Eltern heutzutage in der bindungsorientierten Erziehung schon wissen. Mhm. Nur das ändert nichts daran, dass man selbst immer noch in diesem Muster hängt, ich trage die ganze Verantwortung. Ich bin schuld, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Weil ich war als Kind ja schon schuld, wenn es meiner Mutter oder meinem Vater nicht gut ging. Und ich musste mich als Kind schon kümmern, dass es dem Familiensystem gut geht. Und das finde ich wieder so spannend, wenn wir jetzt auf die Generation unserer Kinder gucken, dass wir da so also dieses Augenmerk auch drauf haben, dass wir es vielleicht vor allem unseren Töchtern, weil Frauen haben das mehr, glaube ich, als Männer, nicht übergeben. dass wir einfach sagen, hey, guck mal, jeder erwachsene Mensch trägt selbst die Verantwortung für die eigenen Gefühle und die eigene Bedürfniserfüllung. Ich glaube, dass wir da unseren Mädels vor allem, ja, den Töchtern und natürlich auch den Jungs ganz viel mitgeben können, weil ich denke, es ist was Erlerntes, was über Generationen hinweg mitgegeben wurde. Könntest du das auch, wenn du jetzt auf deine Geschichte schaust, so bestätigen?
Ja, das stimmt. Also ich meine, dieses Verantwortungsgefühl für das Sozialgefüge der Familie, das ist etwas, da hast du total recht, das ist etwas, was auch äußerst bedauerlicherweise mal wieder ein weibliches Phänomen ist. Der Grund dafür ist eben auch, weil wir Frauen in der heutigen Gesellschaft ja in allen Rollen irgendwie perfekt funktionieren müssen, tun wir es nicht, werden wir halt in der einen oder anderen Art und Weise bestraft, sei es durch weniger Gehalt oder durch irgendwie weniger Einstiegschancen im beruflichen Kontext oder ja, im familiären Kontext, keine Ahnung, wenn wird gesagt, ach, keine Ahnung, das führt jetzt sehr weit, aber es ist etwas...
Mom-Shaming an allen Stellen.
Mom-Shaming an allen Stellen, genau. Aber ich bin gerade so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, diese Verantwortlichkeit, die Kindern früher schon zugewiesen wurde. Das würde mich mal interessieren, hast du dafür Beispiele, wie das gemacht wurde damals? Weil ich glaube, ich muss selber erstmal in die Reflexion gerade gehen.
Zum Beispiel, wenn du das nicht machst, ist die Mama jetzt traurig. Oder so nach dem Motto, du musst die ältere Schwester, du kümmerst dich jetzt um deinen Bruder. Du bist die Vernünftige, du machst es jetzt. Oder auch so Betreuungsaufgaben, die Kindern schon sehr früh auch in Großfamilien aufgedrückt wurden. Also wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die ist mit 5 Geschwistern groß geworden. Mein Opa ist gestorben, als meine Mutter, glaube ich, 17 war. Und dann war sie halt plötzlich die Alleinversorgerin, weil meine Oma im Trauermodus war. Ja, und also einfach viel zu früh, vor allem auch schon in so einer sensiblen Entwicklungsphase, wie oft der Pubertät, viel zu viel Verantwortung.
Ja,
obwohl man ja eigentlich noch ein Kind ist, weil auch gerade Kinder mit 13, 14, die haben ja noch kein ausgereiftes Gehirn und die brauchen eigentlich Fürsorge. Und da werden halt genau diese ganzen Glaubenssätze, auch dieses Ich bin schuld, ich trage die Verantwortung, verankert. Ja, natürlich schon viel früher auch, nur das ist oft auch nochmal so eine wichtige Phase, dass man...
Ja, ich verstehe doch. Also ich meine, ich sehe das auch genau das, was du gerade beschrieben hast von deiner Mutter. Das ist wiederum bei meiner Schwiegermutter auch enorm gewesen und sieht diese Muster auch heute noch so sehr. Diese Überkompensation der Verantwortlichkeit. Ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich bin da natürlich jetzt mit der Materie nicht so betreut und bewandert in dem Bereich wie du, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich dann auch immer wieder zu dem Gefühl der Unzulänglichkeit, wenn es mal nicht klappt, führt. Und ich sehe mich natürlich auch, also offen gestanden, als das Familienoberhaupt. Das ist eindeutig ein Matriarchat, in dem wir leben, in unserer Familie.
Leitwölfin, Frieda, genau.
Aber gleichermaßen ist es eben dann auch äußerst viel, ja, ich meine, du kennst den Begriff des Mental Loads, der natürlich auch immer wieder aufpoppt in den sozialen Medien. Also das, was die Kämpfe, die täglich hier ausgekämpft werden, da kann man eigentlich der Rolle gar nicht gerecht werden. Die eigenen Ansprüche, die ich an mich stelle, sind viel zu hoch. Das ist aber auch etwas, was ich immer wieder versuche, mich zu ermahnen. Es ist nicht etwas, was ich auflösen kann. Das glaube ich, da muss ich schon in die Akzeptanz gehen. Das ist nur ein Teil von Leistungsgedanken und Charakterstruktur. Da wurde ich stark sozialisiert von meiner Familie und von meinen Eltern.
Also Leistung ist gleich Liebe, oder?
Leistung ist gleich Liebe und Leistung ist gleich Existenzberechtigung. So. Aber das ist etwas, was ich bei mir an mir stark anwende, an meinem Ehepartner unfairerweise ab und an meinen Freundinnen beispielsweise oder auch an meiner Tochter nicht. Also es ist schon spannend, wie wohlwollend und fair ich gegenüber Freundinnen beispielsweise bin, wenn die in Anführungszeichen irgendwo drin scheitern oder ne, so. Und ich aber bei mir meine Maßstäbe an mich selber viel zu hoch setze.
Aber es ist auch so schön, dass du das so anwenden kannst, weil du halt so viel schon an dir gearbeitet hast, auch so viel reflektiert hast. Deswegen gelingt es dir auch, dieses Muster nicht komplett auf deine Tochter zu übertragen, was
so,
das größte Geschenk ist. Ja.
Das ist aber auch natürlich mein Anspruch als Mutter, dass ich solche Laster dann nicht übergebe. Und ich sage auch immer wieder zu mir, also, und das sehe ich auch an mir, das macht mich auch sehr stolz. Meine Tochter bringt die beste Version von mir selbst hervor. Sie ist diejenige, bei der ich in die Geduld gehen kann, was normalerweise wirklich keine Stärke von mir ist. Sie ist diejenige, bei der ich gelassen bin und auch besonders ausgelassen und albern und fünfe gerade sein lassen kann, was ich im Alltag ganz häufig nicht kann. Und das mit, also, und was ich dann noch erwähnen wollte, ist, was ich immer versuche, wenn ich merke, oh, du bist gerade in dieser Verbissenheit im Alltag, im Bewältigen der alltäglichen Dinge, dass ich zumindest den Schritt zurück mache und dann milde an mir walten lasse, dass ich dann nicht noch strenger werde, also mich nicht in so eine Spirale reinarbeite, wie, oh, ich bin jetzt so, so wütend und hektisch, weil ich will so viel schaffen und jetzt bin ich aber auch genervt von mir, weil ich bin so hektisch, so. Und dann, dass ich dann wenigstens sage, ja, okay, dann ist das so. Und dann versuchen, den Schritt zurückzumachen und ein bisschen mehr milde mit mir selber zu sein. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen mit sich selber wie mit einer Freundin spricht, das hatte ich auch in dem Buch beschrieben, dann verpufft auch ab und an diese verdammte Mom-Guilt, weil wir uns selber wie eine Freundin eher behandeln, weil der würden wir nicht sagen, so, sorry, aber was ist denn jetzt hier? Heute gibt es nur Nudeln mit Pesto, bei euch geht ja gar nicht. Der würden wir nicht sagen, Alter, die Wäsche hängt seit 3 Tagen am Ständer, das ist ja peinlich. Würden wir niemals tun. Machen wir nur bei uns selbst.
Ja, das ist auch so ein wichtiger Tipp, glaube ich, für alle, die gerade zuhören. Und du hast noch was Wichtiges gesagt. Ich glaube, die Akzeptanz, das hast du gerade so auf den Punkt gebracht. Das ist so, wir tragen ja Muster in uns. Und das ist ein Teil unserer Persönlichkeitsstruktur geworden. Wir sind ja schon erwachsen. Natürlich kann das Gehirn sich doch verändern durch viel Arbeit an sich selbst, wie du ja sehen kannst. Bei deiner Tochter gelingt es dir, wie wunderschön. Und doch ist es so wichtig zu akzeptieren, dass es immer ein Teil von uns bleiben wird. Und weißt du, was ich gerade so dachte, das hat mich gerade so berührt, Frieda, du meintest, mit deiner Tochter gelingt dir das so sehr und du bist so in der Ausgelassenheit und in der Milde und auch oft einfach so geduldig mit ihr. Es ist ja ein Stück weit so, als würdest du deine kleine innere Frieda, also dein kleines inneres Kind durch deine Mama oder Mutterschaft heilen darüber. Weil wahrscheinlich hättest du dir gewünscht, dass genauso mit dir umgegangen wäre, also worden wäre, so ist es richtig, genau. Und das ist immer so schön. Also ich bin gespannt, ich kriege jetzt auch eine Tochter. Ich hoffe das auch so sehr, dass ich die Dinge, die mir so gefehlt haben, auch als Kind, dann ihr schenken darf, ganz bewusst mit so einer Reflexion und darüber ja doch irgendwo auch ein Teil von einem selbst geheilt wird.
Kannst du genau. Also heilen ist immer, es ist natürlich das ist das schönste Wort überhaupt. Es ist aber auch immer etwas, wo ich so denke, da weiß ich nicht, weil das gleichzeitig auch wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast schon Erwartungen, das ist so groß. Aber sich selber irgendwie, ich mag mich am allerliebsten, wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin. Dann mag ich mich einfach irre gern. Und es gibt halt Tage, an denen ich mich nicht mag, weil ich irgendwie dünnlippig, schmallippig bin oder so. Aber mit meiner Tochter, da finde ich mich irre cool.
Und das freut mich so mit dir, Frieda.
Danke. Und das ist zum Beispiel aber auch etwas, was mir viele FreundInnen spiegeln. Es macht mich einfach stolz. Ich habe da irgendwie etwas für mich gefunden. Es ist einfach der geilste Job aller Zeiten. Und irgendwie kann ich mich da manchmal freier machen von Leistungsgedanken als beispielsweise in meinem Erwerbsjob. Ja. Und das ist aber auch etwas, ich meine, sie wird jetzt bald 4 und ich wäre auch ready fürs zweite Kind, weswegen ich mich sehr über dein Buch freue, weil es ist etwas, was jetzt auch irgendwie ganz gut so passt in meinen Lebenszyklus. Sie wird bald 4 und ich muss sagen, das ist etwas, was jetzt auch nicht von Tag 1 so da war, ne? Irgendwie, dass ich mir so, sondern das ist halt mit gewinnender Sicherheit irgendwie in meinem Job. Und wenn das zweite Kind kommen sollte, hoffentlich irgendwann, ne? Also es ist jetzt noch in the making, ist noch nichts irgendwie zu verkünden, aber dann hoffe ich, dass ich da vielleicht das Gelernte, was durch die Reise der letzten 4 Jahre habe, dass ich das schon vielleicht noch einen Tucken früher anwenden kann. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ein Urtalent zu hatte.
Ja, nur das ist auf jeden Fall auch was die Forschung bestätigt, dass die Zweit- und Drittgeborenen total davon profitieren, von den Erziehungserfahrungen, die man gemacht hat. Und wenn Eltern mit sich beschäftigt haben, genau, dass man einfach diese Ruhe, also Ausgeglichenheit und Selbstsicherheit und Souveränität total überträgt auf die nächsten Kinder.
Lerne ich das alles in deinem Buch, denn das will ich jetzt am Anfang. Wunderbar! Das ist ja großartig.
Wo wir schon bei Büchern sind, ich habe hier gerade dein wundervolles Buch aufgeschlagen und du hast jetzt schon so ein paar Tipps genannt, wie du mit deinen Schuldgefühlen umgehst, also die Akzeptanz, dass es auch nie ganz weggeht, sondern du danach eher milder mit dir bist, hast du gesagt. Das ist eine ganz wichtige Strategie. Und ein Kapitel lautet die Mom-Life-Balance, wie können wir sie erreichen? Magst du da vielleicht nochmal so einen Einblick geben, welche Strategien du für dich im Alltag hast?
Die teilst du muss ich gleich selber nochmal in das Buch
großartigen Instagram-Profil, da ist ja auch so viel drin schon. Nur vielleicht hast du so ein paar Hacks für unsere HörerInnen.
Also ja, genau, weil es ist, ich meine, dieses Kapitel Mom-Life-Balance, das ist natürlich auch so gemeint, dass nichts davon wende ich jeden Tag irgendwie par excellence an und bin deswegen immer die total ausgeruhte, ganz im Gegenteil. Ne? Also, es ist, eigentlich muss ich selber gleich nochmal reinschlagen, um nachzugucken, was ich davon heute mal wieder nicht gemacht habe. Ich glaube, also Hex, nichts verpufft irgendwie. Es wäre so geil, wenn es Hex gäbe, die halt wirklich funktionieren. Ich glaube, mit sich selber eben freundlich sprechen, wie wenn man stelle sich vor, man sitzt mit einer Freundin auf dem Balkon, Glas Wein, und sie sagt, oh, ich habe das und das heute schon wieder nicht erledigt. Was würde man antworten? Und wenn man das manchmal immer wieder sich so hervorruft, so dies und in diesem Dialog vielleicht mit sich selber sprechen, das wäre etwas, was ich sehr empfehlen würde. Was ich auch empfehle, ist, dass ihr euch bewusst macht, was ihr auf Social Media seht, ist nicht wahr. Also auch was ihr bei mir auf Social Media seht, ist mit Vorbereitung und auf jeden Fall die Bude vorher aufgeräumt. Und ich habe mir vorher nochmal Concealer in die Fresse geklatscht. Es ist halt, das ist ganz wichtig. Oder Trockenshampoo in die Haare gesprayt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auch die Profile, die mit Authentizität arbeiten. Und das bin ich auf Instagram. Aber nichtsdestotrotz bin ich eine eitle Maus. Und achte trotzdem darauf, wie Dinge in welcher Form präsentiert werden. Ja?
Es gibt Tage, da will ich auch keine Storys machen, weil ich denke, nee, also wenn ich mich jetzt so im Spiegel anschaue, das kann ich der Welt heute einfach nicht anschauen.
Und ich finde im Übrigen, das musst du nämlich dann auch nicht. Also nee, das, genau. Ne, ja. ist auch absolut fair. Also ja. Nicht zu senden, weil man sich heute nicht fühlt, ist das Authentischste überhaupt. Weil man halt sagt, ey, ich möchte das, ich möchte heute nicht in den Talk, in den Dialog treten und in den Kontakt. Also, und das ist ganz wichtig, weil ich finde, ich bin auch immer wieder fasziniert von Inhalten, wo zum Beispiel spielerisches Fördern mit selbstgemachtem Schleim, der mit Lebensmittelfarbe und Natron und Rasierschaum und so weiter angefertigt wird. Und ich denke mir so, ich habe nicht mal ansatzweise die Zutaten davon hier zu Hause. Für mich wäre das ein Riesenaufwand, das jetzt zu machen. Ich werde jetzt irgendwie diese Pappe mit meiner Tochter zerschneiden. Und das ist das höchste der Gefühle, was möglich ist.
Und die Frage ist, hat sie nicht genauso viel Freude daran? Ja, also
wahrscheinlich. Ich meine, auch dieser Schleim ist mega geil. Ich will das gar nicht beurteilen, weil das ist nämlich auch noch etwas ganz Wichtiges. Elternjudgment. Wir sind auch nicht davon befreit, andere Eltern zu beobachten und zu bewerten. Eigentlich passiert das die ganze Zeit. Aber ich bin da, und da bin ich, glaube ich, gerechtfertigterweise auch mit mir selber super streng. Wenn ich merke, ich gehe ins Beurteilen und Bewerten von anderen Eltern, dann haue ich mir quasi mental selber auf die Finger. Das ist so schädlich. Und wir wissen nicht, in welchem Kontext gerade die Eltern, weiß ich nicht, am Handy sind, während das Kind da gerade nach der Mutter mal kurz jammert oder sowas, ne, auf dem Spielplatz, und die nicht sofort aufspringen. Sowas. Solche Dinge passieren. Oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, dem Kind jetzt das Quetsche gegeben hat, wie auch immer man dazu steht, kann man eine Haltung zu haben, aber das zu be- oder verurteilen, das ist einfach, das nervt und es hilft nicht, weil wir selber möchten in diesen Strukturen auch nicht irgendwie bewertet werden. Wir wissen nicht, wie, was da gerade schon alles an Kraft und elterliche Leistung und pädagogische Meisterleistung erbracht wurde. Wir sehen immer nur so kleine Ausschnitte. Elternjudgment ist super toxisch. Lass es bloß bleiben.
Genau, und ich glaube auch, dass Menschen, die besonders viel abwerten und bewerten, das machen sie ja auch unbewusst, um sich selbst aufzuwerten, ja, weil sie sich vielleicht selber an vielen Stellen dann in diesem Moment nicht gut genug fühlen oder so. Und dass das auch dazu führt, dass man mehr Angst vor eigener also Abwertung hat. Also ich glaube, dass man selbst, wenn man das sehr stark betreibt, dann wirklich Angst entwickelt und denkt, ich denke ja so über Eltern, die müssen die über mich denken. Und da hast viele, viele Tipps mit drin, auch in diesem Kapitel, die ich so wertvoll finde. Also es lohnt sich total. Und was ich auch nochmal spannend finde, du hast gesagt, es war ein Weg. Also du hast ja gesagt, für 4 Jahre sind es jetzt und du hast so viel gelernt, auch mit Schuldgefühlen umzugehen. Und du hast auch über Schuld zum Beispiel in der Schwangerschaft gesprochen. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse für dich gewesen im Umgang mit diesem Thema Schuldgefühle?
Dass ich ein äußerst verletzlicher Mensch bin, verletzlicher, als ich vielleicht manchmal ganz gern zugebe, aber dass ich gleichermaßen auch irre liebenswürdig bin und darüber bin ich sehr dankbar, dass ich diese Erkenntnis zumindest in, sagen wir mal, 80% meines Alltages auch integriert habe. Mhm. So, also es gibt Dinge, die liegen außerhalb meiner Wirkkraft. Und das ist natürlich nicht schön, was mir passiert ist, aber es ist wirklich schön, was daraus herausgewachsen ist. Letztlich mehr Offenheit und mehr Verletzlichkeit, aber in a good way, wenn das Sinn ergibt.
Ja, absolut. Das ergibt so viel Sinn. Vielen Dank für das offene Teilen, Frieda. Denn ich glaube, darum geht es auch, dass wir vielleicht auch manchmal schauen, was verbirgt sich denn hinter den Schuldgefühlen, oder? Weil oft verbirgt sich dahinter vielleicht die Angst, dann entweder nicht dazuzugehören, zu versagen, vielleicht auch jemanden zu verlieren. Also auch das übe ich mit meinen Eltern zum Beispiel viel auf der Bindungsinsel, wo es auch oft um das Thema schlechtes Gewissen und Schuldgefühle geht. Und ich sage auch deswegen gerne Schuldgedanken dazu. Weil ich immer finde, hinter den Schuldgefühlen verbirgt sich meistens auch vielleicht eine Traurigkeit oder irgendwelche alten Gefühle, die auch aus der Kindheit kommen. Also das finde ich auch immer so hilfreich. Und das finde ich auch so schön in deinem Kapitel im Buch. Du sprichst ja mit einer Expertin, mit einer Traumatherapeutin auch über deine Erfahrungen und hast da ja ganz viel auch rausgezogen. Und würdest du denn Müttern, die auch zum Beispiel traumatische Geburten erlebt haben und so weiter, wirklich auch diese Traumatherapie empfehlen? Wie würdest du da
also, in die Empfehlung als Betroffene, geben? Ja, als Betroffene selber, ich bin keine Expertin, deswegen halte ich mich so ein bisschen fern von so klaren Aussprechen, wie geht, wenn ihr eine traumatische Geburt habt, dann geht zur Therapie. Ich glaube, also gerade Verhaltenstherapie, also eine Traumatherapie ist oftmals eine Verhaltenstherapie. Das heißt, da wird häufig im Präsens wiederholt, was passiert ist, und man geht in so eine Exposition. Das kann man sich so vorstellen, wie beispielsweise auch, wenn man eine Spinnenphobie hat, und da muss man sich eigentlich immer mit Spinnen auseinandersetzen in unterschiedlichsten Situationen. Das ist schon etwas, was enorm anstrengend ist. Und vielleicht ist es auch tatsächlich nicht für jeden Menschen etwas. Sagen wir mal so, wenn man das Gefühl hat, aus welchem Grund auch immer, dass die Geburt traumatisch war und dass sie einen auf die ein oder andere Art und Weise einholt, dann ist zumindest Redebedarf da. Und es gibt unterschiedlichste Angebote, die ich ganz toll finde. Man kann sich bei Motherhood e.V. zum Beispiel erst einmal über das Hilfetelefon informieren, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, weil man vielleicht auch im sozialen Umfeld nicht so viel Sicherheit hat, um offen über das Erlebte zu sprechen. Oder wenn man das Gefühl hat, es wird vom sozialen Umfeld eher marginalisiert, was einem passiert ist. Ne? Dann empfehle ich erst einmal bei Motherhood e.V. Anzurufen. Das sind tolle Menschen, die da sitzen. Oder es gibt auch ein ähnliches Angebot von Paritas. Viele, viele Angebote in dieser Hinsicht. Was auch eine wunderschöne Sache ist, ist das sogenannte Geburtsnachsorgegespräch. Das kann man entweder im Krankenhaus einfordern oder in einem Geburtshaus. Aber es gibt auch Angebote von zum Beispiel PsychotherapeutInnen. Das bedeutet nicht, dass das eine Therapie ist, sondern man sitzt eigentlich so für ein paar Stunden zusammen, digital oder im echten Leben. Und die Person, die eben eine traumatische Geburt erfahren hat, die spricht eigentlich fast ausschließlich und es wird zugehört. Sodass man wie so eine Art Trauma-Dumping erstmal in einem Raum aussprechen darf, was man vielleicht zuvor nicht gewagt hat auszusprechen. Und dann finde ich, ist es schon ein wahnsinnig gesunder und guter Anfang, um vielleicht zu erspüren, brauche ich das nochmal, zum Beispiel in Form von einer Therapie, oder hat mir das schon allein geholfen, dass mich jemand ernst genommen hat und ich darüber ganz offen sprechen durfte, ohne irgendwie so Sorge um Konsequenzen, weil ich glaube, das habe ich miterlebt, nachdem ich das erste Mal auf Social Media über traumatische Geburt gesprochen habe, habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen, über 1000 Nachrichten kamen in mein Postfach, das war überwältigend. Und mir haben sehr viele Leute ihre Geschichte geteilt. Und ganz viele erzählten halt auch, dass sie nicht wissen, wo sie solche Sachen in ihrem sozialen Umfeld erzählen können, wo sie sowas parken können, wo sie sowas abladen können. Weil
Frieda, wenn ich das höre, das bedauere ich so sehr. Weil wenn du überlegst, wie viele Frauen das schon so lange mit sich rumgeschleppt haben und erst durch das, dass du so offen und ehrlich damit umgegangen bist, dann sich getraut haben, damit rauszugehen. Also auch was du dann für diese Frauen, weißt du, bist, das ist ein großes Geschenk.
Ja. Das war ein Riesengeschenk, es war auch massiv überfordernd, muss ich sagen, überwältigend und berührend zugleich. Ich hatte nicht gedacht, dass solche Reaktionen kommen. Einige von den Geschichten habe ich auch anonym und mit Erlaubnis in dem Buch veröffentlicht, weil ich sie extrem bewegend war. Zum Beispiel hat mir eine Frau auch geschrieben, die mittlerweile über 60 ist, dass sie glaubt, sie hatte eine traumatische Geburt, sie bis heute davon eingeholt wird in Form von Träumen oder Flashbacks. Ich kenne diese Phänomene, also es sind schon Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, die sie beschrieben hat. Und sie wusste das einfach nicht, dass man darüber sprechen sollte, kann und muss, weil uns auch häufig nach einer, egal wie schwer sie war, die Geburt oder traumatisch, uns wird häufig einfach gesagt, naja, Geburten sind halt anstrengend, die sind halt schlimm. Das musst du halt ertragen. It's part of the deal, so ungefähr. Und das ist es eben nicht. Mhm. Es ist natürlich sind, und ich möchte Geburten jetzt auch gar nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das können auch ganz kraftvolle Erlebnisse sein. Und jede Geburt ist kraftvoll. Jede Geburt hat ihre Daseinsberechtigung, egal in welcher Art und Weise das Kind auf die Welt gekommen ist. Aber es kann eben auch für viele Menschen auch Monate später zu einem einschneidenden Erlebnis sein, das vielleicht nicht nur positive Nachhaleffekte hat. Und davon muss gesprochen werden, ohne dass so schnell so ein Brustpflaster draufgeklebt wird und gesagt wird, naja, aber es ist ja jetzt nochmal alles gut gegangen und so ist es halt mit den Geburten.
Genau, und da sprichst du was Wichtiges an. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass dieses Anerkennen dessen, dass etwas schwer ist. Und drum halt auch dein Tipp, den finde ich gerade so wertvoll, auch jetzt auch aus meiner fachlichen Perspektive, dann dieses Gespräch zuzulassen, darüber zu sprechen und dann hinzuspüren, brauche ich da noch mehr? Denn was ja in dem Moment passiert, die Gefühle und das Erlebte wird anerkannt als etwas, ja, was schwer für einen war. Also dieses Anerkennen von und Würdigen dessen, was man erlebt hat, ist die Basis, um Dinge aufzuarbeiten. Und das ist genau das, was passiert. Und da darf man, glaube ich, für sich dann hinspielen, brauche ich da noch mehr? Oder was hilft mir da besonders? Auch welche Form der Therapie? Da gibt es ja unterschiedliche Wege auch. Also auch körpertherapeutische Maßnahmen können da ja super helfen, weil ja gerade auch bei einer Geburt auch Dinge im limbischen System abgespeichert werden und auch Körpertherapie ich da zum Beispiel ganz wertvoll finde. Und dieses Anerkennen, ich glaube, darum geht's, dass eigentlich den Frauen in unserer Gesellschaft immer gesagt wird, da müsst ihr halt durch, ihr seid das stärkere Geschlecht, das schafft ihr schon. Ich hatte jetzt erst total cool mit Mom Academy, mit den beiden Mädels auch eine Podcast-Folge zum Thema Beckenboden. Und da ist es auch das gleiche Thema. Weißt du, ist halt normal, dass man halt Wasser verliert. Das ist halt normal, dass man die ganze Zeit Probleme hat und nicht mehr Trampolin springen kann, so ungefähr. Und auch da haben die beiden dann gesagt, das darf nicht wahr sein. Ja, aber es ist nicht normal. Wir können was dagegen tun. Und da dürfen wir auch noch so aufklären. Und darum liebe ich das auch so, Frieda, dass du dieses Buch in diese Welt getragen hast. Oder auch dein Instagram-Account. Weil darum geht es nämlich, dass wir Frauen ermutigen, den Mund aufzumachen, drüber zu sprechen und sich nicht immer nur zurückzunehmen und alles so hinzunehmen und halt die schwere Last zu tragen.
Dankeschön. Danke, das rührt mich wirklich sehr. Es freut mich und das Feedback von den Menschen, die es gelesen haben, das ist auch das öffnet mir das Herz. Also da wird es mir so warm. Weil manchmal denkt man ja auch, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber manchmal denkt man dann auch so, wenn man das geschrieben hat und sich auch geöffnet hat, also letztlich auch verletzbar gezeigt hat, dann so, ach du liebes Löckchen, was habe ich denn da für eine Scheiße fabriziert? Kann, darf ich das überhaupt sagen? Darf ich darüber eigentlich sprechen? So genauso wie darf ich zur Therapie gehen? Darf ich da? Und deswegen macht es mir immer wieder aufs neue Mut, wenn Leute das Buch lesen und es ihnen gefällt. Dann danke ich dir sehr, das rührt mich sehr.
Ja, Frieda, also ich kann wirklich allen Menschen, die dieses Thema jetzt auch so angesprochen hat, die vielleicht auch drüber nachdenken, sich nochmal Hilfe zu holen mit traumatischen Geburtserlebnissen oder die vielleicht auch selber immer wieder Themen mit Schuldgefühlen haben, dieses Buch von ganzem Herzen empfehlen. Es ist für mich, wie gesagt, ich habe es verschlungen jetzt im Urlaub und spannend ist, ich bin ja gerade schwanger, ja, und was ich total krass finde, du hast es so gut geschafft, immer wieder auch an Stellen zu sagen, zum Beispiel das Kapitel solltest du vielleicht eher nicht lesen, wenn du denkst, es ist jetzt vielleicht überfordernd für dich. Also du bist da so wahnsinnig gut in der Führung, damit sich auch niemand jetzt mit dem Inhalt, der in dem Buch steht, überfordert fühlt. Weil ich habe zum Beispiel dann natürlich dieses Traumakapitel ausgelassen, weil ich jetzt dachte, ja, das brauche ich jetzt nicht für mich, sozusagen. Ja. Ja. Nur das finde ich auch so verantwortungsvoll. Und du hast ja auch die Expertin noch mit reingenommen. Das fand ich auch richtig toll. Also es gibt ein großes Kapitel auch, wo wirklich auch die Therapeutin nochmal aus ihrer Sicht erklärt und beschreibt, dadurch bekommt das Buch zusätzlich noch so eine wahnsinnige Fachlichkeit und dann noch deine ganzen Geschichten. Also es ist ein wahrer Schatz für alle Frauen, vor allem sehr ermutigend. Ich halte es hier nochmal in die Kamera für alle, die es bei YouTube angucken. Da sitzt sie, die wunderschöne Frieda, und strahlt.
Da war ich übrigens nicht erkältet. Ich finde, das ist ein schmeichelhaftes Bild. Heute bin ich ein bisschen verschnupft, aber da kommt, also dieses Cover liebe ich auch wirklich über alles.
Ja. Und ihr Lieben, wenn ihr regelmäßig gerne lacht, was ich ja gerne tue, dann folgt unbedingt Frieda bei Instagram. Du hast einfach total meinen Humor, Frieda. Regelmäßig kringle ich mich wirklich bei deinem Content und wirklich, also du bist wirklich jemand, der ganz viel Freude und Leichtigkeit in mein Leben bringt. Also vielen lieben Dank dafür. Und
danke.
Ja, ich packe alle Links vom Buch natürlich, vom Instagram-Profil in die Shownotes. Schaut bei Frieda vorbei. Und Frieda, gibt es noch irgendetwas, was du den Mamas da draußen abschließend mitgeben möchtest?
Den Mamas, also erst einmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mir auch die Möglichkeit gegeben hast, heute hier zu sprechen. Freue ich mich total. Wie gesagt, wie ich schon anfangs eingangs meinte, es ist immer echt schön, mit dir zu quatschen. Und an alle Mamas da draußen, was gebe ich mit auf den Weg? Ihr seid alle krasse KriegerInnen, allesamt. Und eine Freundin hat mir mal einen wirklich guten Tipp mit auf den Weg gegeben, als ich ihr erzählte, ich habe so eine Comedy-Show gemacht und gehe nächstes Jahr wieder auf Tour. Und ich war über den Sommer wahnsinnig aufgeregt, wirklich wahnsinnig aufgeregt. Also dass es mir auch zwischenzeitlich einfach nicht gut ging. Und sie sagte zu mir, als ich ihr davon berichtete, aber Frieda, du kannst doch auf dich vertrauen. Du bist doch die eine Person, auf die du auf jeden Fall vertrauen kannst. Natürlich auch auf Partner, auf Freundinnen und solche Sachen. Aber gerade du selber, zu dir selber, bist doch die vertrauenswürdigste Person überhaupt. Und das fand ich ganz schön, diesen Gedanken so, ja, also ich kann auf mich vertrauen, wenn es drauf ankommt. Und das können alle anderen ebenso. Und das ist etwas, was vielleicht manchmal ein bisschen hilft, der Gedanke.
Ja, auch wahrscheinlich mit Blick auf das, was man schon alles geschafft hat, oder? Mhm. Als starke Frau. Mhm. Ja, genau. Also das ist wirklich ein wunderschönes Abschlusszitat. Ich möchte abschließend auch noch mal einmal ganz kurz darauf hinweisen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dass mein neues Geschwisterbuch ab jetzt im Buchhandel ist. Genau, Frieda feiert schon mit mir. Und falls ihr mich in meiner Vision auch unterstützen möchtet, ich weiß, ihr hört teilweise meinen Podcast schon ewig, dann würde es mir auch wahnsinnig helfen, wenn ihr sozusagen bis Mitte Dezember das Buch kauft, falls ihr es davor noch schafft. Genau, weil bis dahin ist auch dieser Erhebungszeitraum nochmal für den Spiegel Bestseller. Und was mir auch wahnsinnig helfen würde, wäre eine Rezension bei Amazon. Also vielleicht habt ihr auch Lust, da nochmal was zu hinterlassen. Und es geht einfach mir um diese Vision, dass Geschwisterkinder da draußen sich gleichermaßen geliebt und gesehen fühlen und ganz viele Kinder, später Erwachsene sind, die eine Geschwisterbeziehung voller Ressource und Halt haben durch die Eltern, die sie begleitet haben. Da gibt's viele praktische Tipps in meinem Buch. Schau gerne auch rein. Und auch wenn du den Geschwisterkurs gemacht hast, ist übrigens dieses Buch eine perfekte Ergänzung. Also es ist überhaupt nicht redundant. Es sind viele neue Konzepte drin. Und ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Und es gibt für alle, die bis zum 10.12. kaufen, noch ein Live dazu mit mir, ein exklusives Live, da dürft ihr dabei sein. Das findet am 10.12. statt. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, Frieda, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.